Ich freue mich, wieder hier bei euch zu sein und habe mich gerade eben schon gefreut. Im mennonitischen Gesangbuch, das kenne ich ja nicht so auswendig und so, ist so, so viele Lieder zum Heiligen Geist zu finden. Weil das ja schon eine spannende Sache ist. Ich meine, heute ist Pfingsten, da muss man irgendwas zum Geist sagen. Und in der evangelischen Landeskirche, aus der ich komme, ist das manchmal der einzige Sonntag im Jahr, wo etwas über den Geist gesagt wird. Ah gut, in den trinitarischen Gruß kommt da auch noch vor. Wir feiern diesen Gott und so. Aber es ist schon spannend, weil Gott, den Vater, den können wir uns irgendwie vorstellen. Da haben wir eine Idee von. Und häufig verbinden wir Gott, den Vater, dann auch mit dem Schöpfer. Dabei ist es biblisch der dreieinige Gott, der die Welt geschaffen hat. Schon 1. Mose 1, Vers 2, der Geist, der über den Wassern schwebt, Kolosser 1, in Christus das alles geschaffen. Aber Gott, irgendwie noch vorstellbar. Jesus, sehr vorstellbar. Einfach Mann, damalige Zeit und so weiter, was immer wir für genaue Bilder haben. Aber der Geist, wie sieht der denn aus? Und dann merken wir, der Geist ist irgendwie schlecht vorstellbar. Ein Schüler in der 9. Klasse hat mal gesagt, der Geist, das ist so eine Art gasförmiges Wirbeltier. Also wir kriegen den Geist irgendwie nicht so ganz zu fassen. Dabei finde ich ihn super spannend. Und deswegen heute ein Aspekt, die Präsentation darf gerne starten, heute ein Aspekt zum Thema Geist und zur Person des Geistes. Wenn wir in der deutschen Sprache unterwegs sind, dann haben wir der Vater, der Sohn, der Geist. Das war bei Jesus anders, denn im Hebräischen und im Aramäischen ist der Heilige Geist die Heilige Ruach. Also für Jesus und seine Jünger war es der Vater und die Ruach. Er wird überwiegend aramäisch gesprochen haben, in gottesdienstlichen Kontexten hebräisch, aber ist an der Stelle tatsächlich egal, weil in beiden Sprachen ist es die Ruach. Nun weiß ich, dass das für viele von euch nicht neu ist, aber ich lese mal einige Bibeltexte und ich lese mal statt der Geist die Ruach. Und ich lade euch ein, einfach mal hinzuspüren, ob sich da was verändert, wenn ihr die Texte jetzt mal so hört, ich sag mal einen Schritt näher, wie seine Jünger sie damals gehört haben. Jesus verheißt uns zum Beispiel in Matthäus 10, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern die Ruach eures Vaters, die in euch redet. Johannes der Täufer sagt über Jesus, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiliger Ruach taufen. Über Johannes den Täufer selber heißt es in Lukas 1, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit heiliger Ruach erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in der Ruach und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern. Und so weiter. Über Simeon heißt es in Lukas 2, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und die heilige Ruach war auf ihm. Und ihm war von der heiligen Ruach eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch die Ruach in den Tempel. Oder Jesus bei seinem ersten Auftreten. Die Ruach des Herrn ist auf mir. Und dann noch zwei Texte aus dem Johannesevangelium. Einmal aus den Abschiedsreden, Johannes 14. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Die Ruach der Wahrheit, die die Welt nicht empfangen kann, weil sie sie nicht sieht und sie nicht kennt. Ihr kennt sie, denn sie bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann bei einer der ersten Begegnungen nach seiner Auferstehung in Johannes 20. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie, seine Jünger, an und spricht zu ihnen: Empfangt heilige Ruach. Und du nickst schon, für manche Leute ist es irritierend, wenn sie das mal so hören, weil wir im Deutschen so stark bei der Geist sind. Es gibt auch immer wieder Leute, die mögen das gar nicht, wenn ich das so vorlese, weil es sie zu sehr irritiert. Aber für die ersten Jünger Jesu war das selbstverständlich, dass Jesus von dem Vater und der Ruach gesprochen hat. Für viele messianische Juden heute, also Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben, die sagen, ja natürlich die Ruach, logisch. Bei Jesus haben wir Gott natürlich immer männlich und weiblich. Wir hatten vor 9 Jahren eine Jahreslosung aus dem Jesaja 66. Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist immer spannend, wenn man Männer und Frauen anguckt. Und Klaus, jetzt weiß ich gerade deinen Namen, deswegen nehme ich dich mal. Also, wenn deine Frau gerade mal nicht da ist, dann kannst du versuchen, so als Mann wie eine Mutter zu trösten. Also, wir können uns da als Männer anstrengen, wie. Aber es bleibt immer ein Stück weit, so wirklich können tun wir es nicht. Wir sind keine Mütter. Und an der Stelle unterscheidet sich das. Gott kann es, weil Gott nicht nur Mann ist, weil in ihm männlich und weiblich ist. Komme ich gleich nochmal drauf. Ich bleibe vorher nochmal kurz bei der Ruach und nehme die Verheißung aus Jesaja 11. Wunderschöner Vers. Jesaja 11, Vers 2, eine messianische Verheißung. Auf ihm, dem Messias, wird ruhen die Ruach des Herrn, die Ruach der Weisheit und des Verstandes, die Ruach des Rates und der Stärke, die Ruach der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wir haben wieder die Situation, dass das im Deutschen einfach anders ist als im Hebräischen, weil im Hebräischen sind alle 6 Nomen, die hier zur Beschreibung der Ruach verwendet werden, weiblich. Also der Messias kommt in geballter weiblicher Power, Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Ehrfurcht. Alles weiblich. Jetzt weiß ich, dass es bei euch Theologen gibt, die werden dann sagen, Helge, also ist ja alles schön, aber so ganz genau ist es noch nicht. Im Hebräischen gibt es keine Artikel, da steht nicht die Ruach. Und das stimmt natürlich, im Hebräischen gibt es keine Artikel. Im Hebräischen ist dafür das Verb, das gibt es in unterschiedlichen Formen. Also heißt es zum Beispiel Mensch und dann er steht oder sie steht. Das ist quasi im Verb drin. Nicht im, beim Mensch kann ich es noch nicht unterscheiden oder Baum. Er steht oder sie steht. Also erst am Verb erkenne ich es oder am Adjektiv. Deswegen an der Stelle nochmal 3 Bibelstellen, die ich jetzt quasi noch genauer übersetze. Über den Propheten Ezechiel heißt es, und Ruach, sie hob mich empor und sie führte mich weg. Oder bei der Geistausgießung auf die 70 Ältesten während der Wüstenwanderung. Und Ruach, sie ruhte auf ihnen. Oder die Stelle, die ihr alle kennt in 1. Mose 1, 2. Und Ruach Elohim, sie schwebte oder sie brütete über dem Wasser. Ein erstes Zwischenfazit. Für die biblischen Sprachen ist klar, dass die Ruach weiblich ist. Und für manche heute ist das eine Herausforderung für ihr Gottesbild, weil wir aufgewachsen sind in einer Sprache eben mit der Vater, der Sohn, der Geist. Und wenn wir uns da nicht bewusst Gedanken machen, dann haben wir unbewusst ein männliches Gottesbild. Und dann lohnt es sich, da hineinzugehen und zu entdecken, nein, in Gott haben wir tatsächlich beides. Und da gehe ich jetzt zurück auf den Anfang, 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen, Adam, nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau oder wörtlich männlich und weiblich schuf er sie. Adam im Hebräischen kann Mensch sein. Adam im Hebräischen kann auch Mann bedeuten. Das heißt, wenn wir im Bibeltext Adam lesen, dann müssen die Übersetzer immer sagen, ja, was übersetze ich denn jetzt? Weil am Wort kann ich es nicht erkennen. Ich muss es vom Kontext her erschließen. Hier ist es eindeutig. Gott schuf den Menschen, Singular, nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes, Singular, schuf er ihn, Singular. Männlich und weiblich schuf er sie. Mann und Frau zusammen sind das eine Bild Gottes. Oder das Urbild von Mann und Frau ist in Gott. In ihm selber haben wir nochmal einen ganz anderen Hinweis drauf, dass in Gott beides ist. Das Gleiche, den Text habe ich nicht vorne, in 1. Mose 5. Männlich und weiblich schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, Singular, an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Mann und Frau zusammen als das eine Bild Gottes. Ganz ähnlich dann, wenn wir uns den längeren Bericht in 1. Mose 2 anschauen, nehme ich nur einzelne Aspekte raus. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen, im Hintergrund Adam, Mann oder Mensch, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich überspringe etliche Verse, dann Vers 21 folgende. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief und er nahm eine von seinen, da steht jetzt Rippen, weil in fast allen deutschen Übersetzungen steht da Rippe. Ich lese das jetzt so und werde gleich erklären, warum das falsch ist. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Ich habe selbst die Übersetzer der Elberfelder Bibel angeschrieben, wie sie auf die Idee kommen, da Rippe zu übersetzen. Ich habe keine Antwort bekommen. Es ist sprachlich schlicht nicht möglich. Der hebräische Begriff, der da steht, ist Zella. Und Zella ist ein Architekturbegriff, ein tragendes Seitenteil. Zella kommt im Alten Testament 40 Mal vor, 2 Mal hier, dann 37 Mal als Seitenteil vom Zeltheiligtum oder Seitenteil des Tempels und einmal für die Seite eines Berges. Es gibt keinerlei Beleg im Alten Testament für Zella als Rippe. Ein Bekannter von mir, Dr. Uwe Rechberger, damals Dozent für Altes Testament am Bengelhaus in Tübingen, hat mir gesagt, es gäbe auch im außerbiblischen Hebräisch keinen Beleg für Zella als Rippe. Was ich dann wieder selber nachgucken konnte, die Septuaginta, eine Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische aus der Zeit vor Jesus, übersetzt Zella auch nie mit Rippe, sondern immer mit Seite. Also keine Ahnung, doch, ich habe eine Vermutung, wie man auf Rippe kommt, aber es ist einfach falsch. Also, wenn man es hier liest, dann ist die Frage oben, Gott bildete den Menschen, dann lässt er, oder nochmal die Frage, Adam, Mann oder Mensch? Dann lässt er diesen Adam in einen Schlaf fallen und dann nimmt er von diesem Adam ein Seitenteil weg. Das heißt, der Rest Adam ist nicht mehr identisch mit dem Adam vom Anfang. Weil wenn ich von einem Adam ein Seitenteil wegnehme, ja, dann bleibt halt nur noch ein Rest. Wenn ich das also übersetzen will, dann macht es Sinn zu sagen, Gott schuf den Menschen. Gott nimmt vom Menschen ein Seitenteil weg, macht daraus die Frau und der Rest ist der Mann. Dann werde ich manchmal gefragt, ja, ist das die Hälfte? Nein, es ist ein kleineres Teil, aber ich weigere mich, dem theologisch eine Bedeutung zu geben. Wie kommt man jetzt auf Rippe? So Rippe ist so, naja, man kann auch ohne Rippe leben, hat man mir gesagt. So eine Rippe weg ist nicht so tragisch. Und Ripple ist so irgendwie so, naja, die Frau ist aus so einem Ripple gemacht. Kann man auch darauf verzichten. Man kommt auf Rippe, aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Ich habe nirgends einen Grund gefunden, wie man auf die Idee kommt, Rippe zu übersetzen. Wenn man oben Mann übersetzt, Gott schuf natürlich zuerst den Mann. Dann lässt er den Mann in einen Schlaf fallen. Ja, und dann nimmt er ihm was. Jetzt muss man gucken, was nimmt er ihm denn? Was könnte dem Mann fehlen? Ja, tragendes Seitenteil. Dann müsste man sagen Brustkorb, aber den hat er ja noch. Und dann sucht man halt und dann kommt man halt auf Ripple. Es gab im Mittelalter daraufhin tatsächlich quasi medizinische Untersuchungen, ob der Mann vielleicht eine Rippe weniger hätte. Ja. Meines Erachtens löst sich das Ganze sehr, sehr schön und sehr einfach, wenn man einfach oben mit Mensch übersetzt. Gott schuf den Menschen, so wie auch in 1. Mose 1. Er lässt den Menschen in einen Schlaf fallen und er nimmt einen Seitenteil vom Menschen weg. Dann haben wir wieder das Gegenüber von männlich und weiblich, wie in 1. Mose 1. Gleichzeitig wird darin auch nochmal die Bezogenheit von Mann und Frau aufeinander sehr schön deutlich. Diese Interpretation gibt es auch im Judentum. Ich lese aus dem Talmud. Als der Ewige den Menschen schuf, schuf er ihn in seinem Ebenbild. Mann und Frau schuf er ihn, einen Menschen, einzig wie er. Der Mensch aber war einsam, hatte kein Gegenüber. Da trennte der Ewige den Menschen in Mann und Frau, einander gegenüber zu sein. Und in der Folge verließ der Mann seine Eltern und folgte seiner Frau, um bei ihr zu sein, um mit ihr wieder ein Leib zu werden, das eine Ebenbild des Ewigen. Bleibt noch kurz bei diesem Text, zwei sprachliche Hinweise. Ich nehme einen Vers mitten raus über das Thema einsam. Eine Hilfe. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das ist richtig übersetzt und trotzdem bin ich noch nicht glücklich, weil Hilfe wird im Deutschen schnell verstanden abwertend. Da gibt es den Facharbeiter, der hat Ahnung. Und dann gibt es den Hilfsarbeiter, der reicht die Werkzeuge an. Also Hilfe ist irgendwie der inkompetente Teil. Und das ist hier überhaupt nicht gemeint. Das Esa-Knekdo, das Hilfe gegenüber ihm entsprechend wie sein Angesicht. Professor Dieter Michael übersetzt es mit notwendiges Gegenüber. Oder im theologischen Handwörterbuch zum Neuen Testament wird es sehr schön bezeichnet. Bestimmend für die Bedeutung von Verb und Substantiv ist der Aspekt gemeinsamen Handelns oder das Zusammenwirken von Subjekt oder Objekt, wo die Kraft des einen nicht hinreicht. In meine Worte übersetzt, das Gegenüber ist die notwendige Ergänzung, weil der andere Teil nicht in der Lage ist, seine Aufgabe alleine auszufüllen. Ich finde das ganz spannend. Also, dieser Rest, der geblieben ist, der Mann, der braucht notwendig ein Gegenüber, eine Ergänzung, weil sie nur zusammen in der Lage sind, den Auftrag Gottes auszuführen. Auch da haben wir nochmal diese ganz enge Bezogenheit, der eine Mensch, der erst in der Ergänzung in der Lage ist, Gottes Auftrag auszuführen. Mann und Frau zusammen. Ich bleibe dabei, wenn ich hier bin, darf ich euch ein paar hebräische Schmankerl bringen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden, hauchte in seine Nase und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich habe hier eine andere Übersetzung. Die Frage, was Odem? Es gibt immer wieder Leute, denen ich begegne, die sagen, ja, da ist ja der Geist Gottes in den Menschen. Nein. Hier steht nicht Ruach, hier steht Nishma. Das, was den Menschen lebendig macht, ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes war im Alten Testament nie in alles Leben hinein ausgegossen, sondern immer nur auf Einzelne, auch mal auf 70 zusammen, aber nie auf alle. Sondern hier ist es die Nishma Gottes. Diese Nishma ist Gottes Lebenskraft. Wo immer etwas lebt, lebt es nur von Gott her, natürlich. Deswegen Psalm 150, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Natürlich ist es Nishma. Auch diese Nishma wird von Gott oder auch der Ruach gegeben, haben wir 1. Mose 7 einen Beleg. Der Heilige Geist wird tatsächlich erst und damit Gott selbst ausgegossen in die Herzen der Gläubigen an Pfingsten und seitdem an alle, die gläubig sind. Hätte es heute eine Schriftlesung gegeben, hätte es einen Text aus Hesekiel 37 gegeben. Wer es kennt, ich erzähle es kurz, ansonsten dürft ihr es gerne nachlesen. Hesekiel 37 ist unter anderem eine wunderschöne Prophetie, wo Hesekiel herausgefordert wird und hingeführt wird zu einem Feld voller Totengebeine. Und dann wird der Prophet gefragt, und meinst du, dass diese Knochen wieder leben können? Ich finde, der Prophet antwortet brillant. Herr, du weißt es. Also mal ganz auf der sicheren Seite. Und dann wird er Schritt für Schritt dahin geführt, zu prophezeien. Und dann erlebt er, wie diese Knochen sich wieder zusammensortieren. Wie diese Knochen wieder Sehnen und Fleisch und alles Mögliche bekommen. Aber es bleibt doch tot. Aber der Körper ist schon mal wieder da. Und dann heißt es, und jetzt prophezeie, und jetzt kommt die Ruach. An der Stelle, wo es um Ewigkeit und Auferstehung geht, da geht es nicht mehr um Nishma. Da geht es nicht mehr um irdische Lebenskraft, sondern da geht es um ewige Lebenskraft. Da geht es um die Ruach. Zurück zur Überschrift, die heilige Ruach. Für die Bibel ist durchgängig klar, dass Gott männlich und weiblich ist. Manchmal sagen mir dann Leute, ja, wir können doch auch sagen, Gott ist weder noch. Kann man auch sagen, es ist die Frage, ob wir das denken können. Und die Bibel spricht von Gott in männlichen und weiblichen Begriffen. In der Schöpfungsgeschichte hatten wir gerade, wird der Mensch in der Polarität von männlich und weiblich als das eine Bild Gottes bezeichnet. Und ich glaube, dass solche Bilder für uns wichtig sind, weil sie auch unsere Gottesbeziehung prägen. Und hier ist ein Teil durch die Übersetzung verloren gegangen. Im Griechischen war es dann das Geist, im Lateinischen dann der Geist. Bis heute in vielen Sprachen prägend. Ich habe einen Freund aus Albanien, als ich ihm von der Ruach erzählt habe, hat er nur gesagt, ja natürlich. Habe ich ihn groß angeguckt und gesagt, wieso? Ja, im Albanischen ist Geist weiblich. Also wenn die Sprache natürlich das so hat, dann ist das für sein Denken natürlich klar. Die Übersetzung Richtung der Geist ist sprachlich korrekt, weil wir übersetzen immer in da hinein, dass es in der Zielsprache richtig ist. Also übersetzt man der Geist, ist insofern richtig. Gleichzeitig ist es Aufgabe der Theologen dann an der Stelle auf das hinzuweisen, was bei der Übersetzung vielleicht verloren gegangen ist. Und an der Stelle bin ich den Theologen vor mir, in den Jahrhunderten vor mir, ein bisschen böse, dass sie das nicht, dass sie diesen Schatz nicht gehoben haben, weil ich glaube, dass manche Fehlentwicklungen in der Kirchengeschichte an der Stelle ihren Ursprung haben. Ein Beispiel, meine Deutung, die Marienverehrung. Die Marienverehrung hat angefangen im griechisch- und lateinischsprachigen Teil der Christenheit. Also hat da angefangen, wo das Weibliche gegenüber fehlte. Es gab ein Gespür, dass es in Gott, dass es da noch was geben muss, aber die Kirche hat es nicht mehr angeboten. Manches, was im Bereich des Feminismus läuft, es gibt ein berechtigtes Gespür, dass da doch etwas sein muss, und die Kirche hat es nicht angeboten. Im Bereich der Esoterik, die Verehrung von Mutter Erde. Nein, die Erde ist nicht meine Mutter, die Erde ist auch keine Person, so sehr wir gut mit der Erde umgehen sollen. Oder auch die Unterordnung der Frau. Wir haben in der Schöpfungsgeschichte keinerlei Unterordnung. Wir haben eine notwendige Ergänzung, weil Mann und Frau erst zusammen in der Lage sind, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Die Unterordnung der Frau kommt das erste Mal in 1. Mose 3 als explizite Folge des Sündenfalls, als ausdrücklich negative Folge. Auch hier haben wir eine kirchengeschichtliche Prägung, die es dringend gilt zu überwinden. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch kennt, Die Hütte. Kennt das einige? Zumindest zwei nicken. Gibt auch den Film. Der Film ist für einen Film erstaunlich gut. Also ein Film kann ja selten alles bieten, was das Buch kann. Aber für einen Film ist er schon erstaunlich gut, hat aber zwei Schwächen. Und die eine Schwäche davon ist, dass im Buch und Film gibt es dieser Raju. Da ist eine Person, die den Geist, die Ruach darstellt. Und die ist im Film sehr, sehr schwach, sehr farblos. Deswegen, ich empfehle sehr das Buch. Das Buch ist eine Beschreibung von einem Weg der inneren Heilung. Und dieser Mac, der viel Schlimmes erlebt hat in seinem Leben, der begegnet Gott und er begegnet unter anderem auch dieser Saraju, dieser Verkörperung der Ruach. Und das ist so spannend, wie sie beschrieben ist. In dem Buch ist auch Gott als afrikanische Mama dargestellt. Da haben sich damals ganz, ganz viele aufgeregt. Boah, darf man das? Und das ist Gotteslästerung und was weiß ich nicht alles. Was ich spannend finde, ist, dass in einem Kapitel die afrikanische Mama ein Papa ist. Da sagt es, für das, was du heute brauchst, brauchst du den Papa. Und damit wird deutlich, in Gott ist beides. Natürlich ist in Gott beides. Bleibt die spannende Frage, was bedeutet das für uns? Jetzt kann man natürlich nach Hause gehen und einfach sagen, okay, war ein netter Gottesdienst, zwei neue Worte gelernt, nicht schlecht. Aber da bin ich ganz bei dir, Elias. Diese Liebe zu Gott, dieses Intensive, lebe ich in dieser Beziehung, die du auch gerade eben erwähnt hast. Und an der Stelle lade ich ein. Und ich lade ein, einfach mal eine Woche lang eure persönlichen Gebete an die heilige Ruach zu richten. Und dann gibt es immer Geschwister, die das machen, weil sie sagen, ja, der Helga hat das gesagt, ich mache das mal. Und die mir nach der Woche sagen, und? Na ja, okay, war nichts Besonderes. Aber ob dieser Teil Gottes, ob dieser Aspekt etwas Besonderes bei mir berührt, werde ich erst herausfinden, wenn ich das mal ausprobiere. Ich denke, viele von euch kennen das Thema Gott als Vater. Und es gab Ende der 80er Jahre, dann die 90er Jahre hindurch sehr stark Gott als Vater entdecken. Heilung der Vaterwunde, innere Heilung. Und wie wichtig es ist, mal Gott als Vater zu entdecken. Und ganz ähnlich, die weibliche Seite Gottes mal entdecken. Gucken, wie es mir damit geht. Und das wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Ist immer wieder eine spannende Frage. Ja, also wenn ich zu Gott bete, dann kriege ich doch immer den ganzen Gott. Natürlich. Also wenn ich zu Gott bete, kriege ich immer den dreieinigen Gott. Gibt keinen anderen. Dann ist es doch egal. Nein. Weil wenn ich immer nur zu Jesus bete, dann habe ich vielleicht beim Vater oder bei der Ruach noch Entdeckungspotenzial. Dann sind da vielleicht noch Aspekte von Gott, die mir noch nicht gleichermaßen vertraut sind. Ich kriege immer den ganzen Gott, das ist keine Frage. Aber es ist eine spannende Frage, wo entdecke ich die Seiten Gottes, die mir vielleicht noch neu sind oder weniger vertraut sind? Also wer immer zum Freund Jesus betet, der kann das ruhig mal ausprobieren, mal eine Woche lang zum Vater, mal eine Woche lang zur heiligen Ruach. Oder wer immer zu Gott betet als Sammelbegriff, mal die einzelnen Personen ausprobieren und entdecken, was es bedeutet, wenn ich die einzelnen Personen entdecke, quasi ein Hinspüren. Könnte es sein, dass sich in meiner Gottesbeziehung etwas ändert, wenn ich eine Seite Gottes und hier jetzt in dem Fall die weibliche Seite Gottes in den Blick nehme? Und ich schließe mit drei Zeugnissen. Es fehlt mir eins. Egal. Ein erstes, ich habe einen Mann im Jüngerschaftskurs jetzt ganz aktuell, und nachdem ich das Thema Ruach dort hatte, sagte er mir dann 4 Wochen später, ich bete jetzt überwiegend zur heiligen Ruach und das hat meine Gottesbeziehung komplett verändert. Oder eine Frau schon vor ein paar Jahren, die hat meinen Vortrag über Zoom gehört. Es hat mich so gepackt, mit einem Schlag berührt auf den unterschiedlichen Ebenen meines Seins, auch meines Frauseins, meines und ein schlichtes Komme und Sieh, das bin ich, die heilige Ruach. Es ist unbeschreiblich, wie umfassend das auf ein Echo in mir stößt, wie tief ich empfinde, erkannt worden zu sein. Eine andere Frau sagte mir, ich habe gemerkt, dass ich bisher unbewusst immer versucht habe, Gott zu erklären, wie ich als Frau ticke. Also wenn ich immer nur mit einem männlichen Gottesbild lebe, was kann sich da ändern? Ein letztes. Später begegnete mir der Gedanke, dass das hebräische Wort für Geist, Ruach, weiblich ist. Angeregt durch all diese Zusammenhänge bekam ich Mut, auch mal direkt zu Ruach, der weiblichen Seite Gottes zu beten und sie einzuladen, mich zu berühren. In der Folge zeigte sich Gott mir neu in der Schönheit von Kunst, Musik und Natur. Einmal heilte die Ruach eine schmerzliche Jugenderfahrung, indem sie mich sprichwörtlich zudeckte. Deshalb die Einladung, einfach mal ausprobieren. Es wird Leute unter euch geben, die es ausprobieren und die nachher sagen, hat sich nichts geändert. Aber man weiß es erst, wenn man es gemacht hat. Deswegen mal eine Woche lang alle Gebete, alle persönlichen Gebete an die heilige Ruach richten und mal gucken, entdecke ich da für mich etwas Neues? Bleibt die Frage, warum spreche ich von der heiligen Ruach? Du hattest mir gesagt, dass im mennonitischen Kontext gerne die Rede ist von die heilige Geistkraft.
Im evangelischen.
Gut.
Evangelische
Frauen, ich habe es auch bei Mennoniten jetzt mehrfach wahrgenommen, aber völlig okay. Die heilige Geistkraft kann man machen. Ich selber bevorzuge Ruach als Fremdwort, weil die heilige Geistkraft, Kraft ist etwas Unpersönliches. Kraft ist verfügbar. Kraft kann ich einsetzen. Und deswegen, da merke ich, das sind alles so Aspekte, wo Geistkraft, im Deutschen hat halt das Kraft nachher das Entscheidende, die Kraft. Deswegen merke ich, kann ich nicht so ganz mit. Die Geistin könnte man auch machen, wäre im Deutschen natürlich auch sprachlich ein bisschen holperig, ist auch theologisch immer wieder schon sehr unterschiedlich verwendet worden, deswegen verwende ich es nicht so gerne. Und deswegen habe ich zusammen mit anderen gesagt, wir nehmen einfach Ruach als Fremdwort rein. Ruach ist ein Fremdwort, kann man reinnehmen und dann einfach die Ruach, meine Einladung an der Stelle. Ich schließe mit einem Gebet und dann kommt wieder ein Lied. Himmlischer Vater, Herr Jesus und heilige Ruach, ich danke dir für dieses Fest auch im Kirchenjahr, wo wir ganz bewusst deine Gegenwart, dein Kommen, dein Leben in uns, deine Lebendigkeit, deine Schönheit feiern dürfen. Ich danke dir, dass du das in der Bibel eigentlich längst aufgeschrieben hast und bitte dich, dass du uns tiefer in diese Dimension des Lebens mit dir, dem Gott, in männlich und weiblich hineinführst. Dass du uns hineinführst, was das bedeutet, dass du in uns lebst und dass du in uns lebendig machen willst, was verdorrt ist. Öffne uns die Augen für deine Gegenwart und gib uns den Mut, an deiner Hand unsere Schritte zu gehen. Amen.